Willkommen zu einer neuen Folge des Gameplan Podcast. Chris, was geht ab?
Wunderschönen guten Morgen, mein lieber Marc.
Heute habe ich mir wieder einen schönen Grüntee gemacht und ich bin bereit für unsere kleine Philosophiestunde.
Ich konnte mir keinen Tee machen, weil ich gerade auf Stimulantien verzichte. Also nein. Nein, nicht so wild, aber Koffein. Also ich trinke viel Kaffee, aber nur weil ich gern Kaffee trinke und um ehrlich zu sein, überhaupt nicht wegen dem Wachwerdeffekt, weil aktuell schlafe ich ziemlich gut, ziemlich regelmäßig. Und auch Ernährung ist so eingestellt, dass ich jetzt nicht irgendwie einen Crash habe, aber ich trinke trotzdem einfach gern Kaffee und ich liebe das Ritual, morgens einen Kaffee zu trinken. Und ich hatte zufällig noch, also eine Freundin von mir ist Barista und die hat jetzt auch eine Decaf-Bohne rausgebracht, hat sie mir letzt geschenkt und die stand noch rum bei mir und jetzt war die normale Bohne alle. Und dann dachte ich, okay, dann nutze ich jetzt mal den Moment und steige mal auf die Decaf um. Und das ist gestern angefangen. Und dann,
Merkst du
wenn ich schon.
geschmacklichen Unterschied?
Vielleicht ein bisschen. Also ein bisschen schon, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mir schmeckt der Kaffee nicht mehr oder dass ich auf gar keinen Fall eine Decaf-Bohne benutzen kann. Und ich finde, es ist genau wie bei Hafermilch. Ich benutze nur noch Hafermilch. Man gewöhnt sich einfach dran. Also ich
Ja.
glaube, in ein, zwei Wochen kenne ich den anderen Geschmack gar nicht mehr.
Ich habe mich da auch mal reingefuchst, weil ich sehr lange nach einer guten Bohne gesucht habe, die koffeinfrei ist. Und ich habe sehr viele getestet und die meisten davon waren leider sehr schlecht. Deswegen voll geil, dass Valerie da eine richtig gute Bohne rausgebracht hat.
Bestell die doch mal. Willst du die
Ich
nicht
habe
mal
auch
testen?
eine, mit der bin ich zufrieden gerade. Aber wenn die leer ist, werde ich mal bei ihr bestellen. Dann
Ja,
teste ich
das
das mal.
musst du. Ich möchte, dass du sie supportest.
Mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Ja, spannender
Ich habe auch
Punkt.
heute. Ja? Okay,
Wir hatten ja
sorry.
letzte Woche auch über Buy Back Your Time gesprochen und wir hatten gestern unseren Level 3-Call bei AMC Hackers und haben das auch so ein bisschen ausgeweitet in, was war denn im letzten Jahr euer bestes Investment in euch selbst oder so euer Game Changer? Und da war ja auch einer dabei, der gesagt hat, koffeinfrei morgens, die ersten 1,5 Stunden und danach erst, war für ihn ein Game Changer. Also,
Das war, wer war das? Alyosha?
Alyosha.
Ja, weiß nicht. Also Koffein, es ist halt, du kommst in so eine Abhängigkeit. Also irgendwie ist es schon geil. Also ich mag es auch, keine Ahnung, wenn man vielleicht am Wochenende, am Sonntag ein hartes Training hat, dass man dann vorher nochmal ein bisschen Koffein extra nimmt, einfach um sich zu pushen. Aber ich finde, wenn man so in diese Abhängigkeit kommt, dass man ohne Koffein nicht mehr funktioniert, dann ist schon, ja, vielleicht suboptimal, beziehungsweise gefühlt, man startet im Negativ und Koffein bringt einen aufs Null. Und ich würde lieber mit dem Null starten und wenn ich mal den Push brauche, Koffein dann nutzen, auch wirklich, weißt du? Und nicht nur, um mich auf neutral Null damit zu heben. Problem ist halt einfach, Kaffee schmeckt so geil. Also das Hauptproblem ist wirklich, vor allem wenn ich mal Homeoffice mache, gefühlt sehe ich so meine Siebträger aus dem Augenwinkel und denke mir immer, boah, eigentlich jetzt so
Die
noch
ruft so
einziehen
nach
wäre
dir.
schon super
Chris.
geil. Also ich könnte eigentlich den ganzen Vormittag ununterbrochen einfach Kaffee in der Tasse haben und die ganze Zeit trinken, weil es einfach so lecker ist. Aber weil ja jeder Cappuccino dann einen doppelten Espresso drin hat, also wenn ich dann irgendwann 12 Uhr schon den sechsten oder achten Espresso ziehe, dann kriege ich schon irgendwann kalt Schweiß, weil so tolerant bin ich gegen Koffein nämlich nicht.
Im Prinzip, für alle, die jetzt zuhören, gibt es zwei Regeln, die man mal testen kann, wenn man so ein bisschen Koffein, Schrägstrich, vielleicht auch Schlafprobleme hat und so oder. Die erste Regel ist, 1,5 Stunden nach dem Aufstehen kein Koffein, weil dann sind die Adenosinrezeptoren noch frei oder wieder frei. Das sorgt dafür, dass du mittags keinen Crash hast. Und Regel 2, eigentlich nicht nach 12, 13 Uhr einen Kaffee wegen der Halbwertszeit von Koffein. Ich glaube, dann hat man schon 80% der Probleme gelöst, die Koffein mit sich bringt und kann mehr die
Ja.
Vorteile genießen. Es ist schon auch ein geiler Booster, ja.
Also zwischen 9 und 12 Kaffee, sonst nicht.
Genau, eigentlich schon. Je nachdem, wann man aufsteht. Manche stehen auch um 6 auf. Soll es Leute
Und wie
geben, die das
lange
was
grüner
machen?
Tee?
Das weiß ich gar nicht, aber Thein ist ja sehr lange im System und geht ja langsam
Das nicht
hoch,
noch
bleibt lange
schlimmer?
oben. Ich glaube, es stört den Schlaf nicht so sehr wie Koffein, aber ich bin da jetzt nicht 100% sicher. Ich bin mehr mit
Dann hast du
Koffein
jetzt den
bewandert.
Forschungsauftrag von mir,
Okay,
mir das
nächste Woche
nächste
werde
Woche
ich
zu
berichten.
erklären.
Mache ich.
Okay, aber wir diven jetzt, würde ich sagen, mal direkt ins Thema rein für diese Woche. Weil gestern im Live-Call bei Hackers, also es zeigt sich, dass aktuell AI, gut, dass AI jetzt gerade ein spannendes Thema ist, ist jetzt keine Neuigkeit, aber trotzdem, das Thema wurde immer wieder gefordert. Deswegen wollen wir heute auch mal ein bisschen über AI reden. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich glaube, du gehörst auch zu denen, die da sehr neugierig sind. Du bist ja auch, also. Weiß ich nicht, so Krypto, NFT, das waren ja alles so Themen, wo du doch sehr neugierig, sehr interessiert bist und wo ich eher der, ja, nicht der
Beobachter.
Aluhutträger bin, aber wie hast du mich genannt?
der Beobachter.
Ja, Beobachter, vielleicht auch Skeptiker. Mhm. Ja, aber ich, vielleicht bin ich, weiß nicht, Oldschool ist auch nicht das richtige Wort, aber vielleicht finden wir das ja jetzt irgendwie so ein bisschen im Prozess heraus. Also im Endeffekt, ich persönlich, du kannst ja gleich direkt mal schon sagen, ich nutze nur ChatGPT. Ich habe auch gar kein Interesse irgendwie, mich mit anderen Tools auseinanderzusetzen. Vielleicht, weil mir so ein bisschen der Use Case auch fehlt, wo ich es benutzen kann. Irgendwie Bild- oder Videogenerierung. Aber nutzt du mehr als ChatGPT im Alltag?
Ich benutze als generelle AI, die ich so wirklich schnell mal nutze, um Informationen zu besorgen und Sachen rauszufinden, auch GPT. Aus rein Interesse, wie du es formuliert hast, habe ich schon auch mal andere AI-Plattformen getestet. So gefühlt bietet ja jeder das an aktuell. Hm. Mal von Google, mal von X, mal von chinesischen Anbietern und so weiter. Einfach um mal zu verstehen, wie die Unterschiede sind. Habe für mich aber festgestellt, ich habe lieber eine funktionelle App wie OpenAI, also GPT, für mich, die ich einfach mag. Und ich brauche jetzt nicht den 10% Boost in die eine oder andere Richtung. So, ich mag das für mich lieber, einen Ort zu haben, wo ich alles für mich manage. Und das können wir ja gleich nochmal besprechen, was man da so machen kann oder was wir so machen, privat und Business. Was aber schon Sinn macht, finde ich, ist halt für bestimmte Anwendungsfälle spezielle AI-Agents oder so zu benutzen. Kann ich gleich auch nochmal ein Beispiel nennen, was ich sehr interessant fand die letzten Tage. Und ja, aber generell, GPT, glaube ich, ist sowieso auch in Europa so am meisten genutzt, würde ich sagen.
Ja. Okay, wie wollen wir vorgehen? Also es gibt ja im Endeffekt, wir können ja drüber reden, wie wir es privat nutzen, wie wir es im Business nutzen. Vielleicht kann man so ein bisschen allgemein vorher drüber reden.
Was sind deine drei besten, ich sag mal, Anwendungsfälle so im Alltag, wofür du GPT nutzt?
Meinst du mit Alltag jetzt schon eher privat?
Lass mal mit privat vielleicht anfangen, ja. Ich glaube, das ist schneller abgehandelt.
Also sag ich mal so, dadurch, dass mein Privatleben eigentlich nur aus Essen und Trainieren besteht, benutze ich es meistens eher, um Lebensmittel zu hinterfragen oder so biochemische Prozesse im Körper bezogen auf Sport zu verstehen. Also ich lasse mir weder irgendwie Rezepte erstellen, noch Trainingspläne schreiben, aber ich versuche gerne zu verstehen, wie zum Beispiel Trainingseinheiten funktionieren oder wie Lebensmittel auf den Körper wirken. Das heißt, boah, also bestes Beispiel, gestern auf dem Rückweg vom Supermarkt, ich habe irgendwie über das Thema Elektrolyte nachgedacht, weil, also ich benutze so Supplementpulver wie jetzt irgendwie das Daily von ESN oder so Elektrolytpulver. Ich benutze die gerne, weil sie dem Wasser Geschmack geben und das erleichtert es mir, mehr Flüssigkeit über den Tag aufzunehmen. Ich habe jetzt nicht an sich ein Problem mit Wasser zu trinken, aber ich würde mal sagen, so ein Liter mit einem, also was nach einem Eistee schmeckt, kriege ich schneller und leichter runter als ein Liter Wasser. Also das ist einfach für mich so ein kleines Gimmick. So, und dann habe ich aber mal über das Thema Elektrolyte nachgedacht.
Hast du die Ad von Chris Williams gehört, oder?
Dieses Element?
Ja. Yeah.
Ja, das sehe ich in seinem Podcast. Nee, aber auch Hydrate und diese ganzen deutschen Marken. Und ich weiß auf jeden Fall, dass viele so Science-Based-YouTuber gesagt haben, es ist immer zu wenig Salz drin, es ist immer zu wenig das drin. Also gefühlt wird so jedes Elektrolytpulver einfach nur gebasht. So, und dann habe ich halt einfach beim Spazierengehen eine Memo an ChatGPT, aber die Sprachfunktion genutzt. Nicht unterhaltend, aber sozusagen die Antwort wird mir schon geschrieben. So, hey, was genau sind Elektrolyte? Wie werden sie im Körper aufgenommen? Und was ist evidenzbasiert die perfekte Elektrolytmischung für Sportler? So, und dann kurz erklärt, was ist das? Wie wird das aufgenommen? Wofür braucht man das? Wann verliert man das? Dann auch noch, was ist der Unterschied, ob du das als Sportler nimmst oder gegen andere Gründe? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Habe er gesagt, nee, bitte auf Sport beziehen. Genau, und dann hat er mir eine Formel gegeben. Ich habe gefragt, okay, warum ist das Verhältnis so? Was passiert im Körper? Erklär mir das mal wirklich auf biologischer Ebene oder chemischer Ebene. Eigentlich für so ein Research benutze ich das meistens, um mir das erklären zu lassen. Oder bei Ernährung, wenn ich sage, hey, ich brauche gerade irgendwie eine Idee für eine Proteinquelle, keine Ahnung, ich habe schon Eier gegessen und Tofu, was gibt's denn noch? Und dann sagt er, ja, du könntest ja mal Linsen essen oder Kichererbsen. Also für mich ist ChatGPT so eine Mischung aus einem Lern- und einem Discovery-Tool. Und wir kommen gleich bei Business noch dazu, warum ich das nicht nutze für produktives Arbeiten. Das wäre jetzt aber so mein Alltag, ich wüsste gar nicht. Ja, und da gibt es natürlich immer so witzige Sachen wie, gestern hat Philipp gesagt, TK Brokkoli brauchst du nicht Bio kaufen. Und dann mache ich immer den Spaß und sage auch bei ChatGPT, mein Bro sagt, TK Brokkoli muss nicht Bio sein, weil ich die Antwort witzig finde. Damit hat dein Bro nicht ganz unrecht, aber also, ja.
Ja, aber das heißt ja im Endeffekt, so wie ich es auch zum Beispiel nutze, ich nutze GPT hauptsächlich für, ich sag mal, Transferleistungen. Also wenn ich eine Information, eine reine Information möchte, muss ich sagen, nutze ich doch öfter noch Google, weil ich manchmal GPT auch nicht traue, weil ich dann mir die Quelle nochmal angucken muss, weil halt oft auch irgendwie Quatsch rauskommt. Aber wenn halt komplexe Informationen oder verschiedene Informationsquellen benötigt werden, um einen Entschluss zu fassen, dann ist GPT halt geil, weil du musst nicht 10 Google-Links anklicken, die Seite durchlesen und deinen eigenen Schluss fassen, sondern das macht GPT für dich. Und wenn das dann rausgekommen ist, dann kannst du immer noch sagen, okay, das klingt sinnvoll oder nicht sinnvoll und dir die Quellen angucken, was da wirklich dahinter steckt. Ich glaube, das ist generell ein guter Tipp, aktuell sich noch die Quellen anzugucken, woher das kommt, weil oft
oder einfach immer zu sagen, nenn mir die Quelle oder die Studie. Zum Beispiel, gestern Abend, Thema Recovery Boots oder Lymphdrainage. Habe ich ChatGPT mal gefragt, hey, Lymphdrainage, was bringt das wirklich für Muskelrecovery? Man hat so ein bisschen im Grunde ausgeführt, so hey, also im Endeffekt ist das wahrscheinlich sehr subjektiv. Es fühlt sich natürlich gut an, aber es gibt noch keine Belege dafür, dass das irgendwie wirklich Erholung verbessert oder Muskelleistung verbessert. Und dann habe ich gefragt, gibt es da Studien zu? Und dann hat ChatGPT mir 5 Studien aufgelistet mit dem Ergebnis. Ja. Und dann wusste ich, okay, Quelle, Studie, Ergebnis aus der Studie. Und hätte ich jetzt noch weiter recherchieren wollen, hätte ich mir die Studien raussuchen können, vielleicht ganz lesen können. Aber dann in dem Moment wusste ich zumindest, okay, ChatGPT hat mir gerade die Studienlage dargelegt und nicht einfach gesagt, was ich hören will.
Ja, aber auch da manchmal lohnt es sich, in die Studie reinzugucken. Ich habe zum Beispiel mal die letzten Tage versucht rauszufinden, welcher, ich glaube Topox heißt der Wert, also welches Oxidationslevel unsere Omega-3-Kapseln haben, die wir verwenden von ESN. Und habe einfach, also das hängt damit zusammen, je frischer das ist oder je besser der Wert ist, desto besser funktioniert das Omega-3 im Körper. So, und dann habe ich das nachgefragt und gesagt, hey, kannst du mir sagen, was aktuell der Wert ist von ESN für diese Kapseln? Dann hat er mir einen Wert ausgespuckt und ich so, okay, wo ist die Quelle? Dann hat er mir eine Quelle geschickt, dann gucke ich da rein, steht da nichts davon. Dann sage ich, aber wo steht das denn? Ja, es gibt keinen aktuellen Wert, aber ich habe das ungefähr geschätzt. Da denke ich so, hä? Also man muss schon mal ein bisschen aufpassen. Manchmal ist da schon viel Bullshit auch dabei. Aber
das Gute ist, bei diesen Studien hat er mir wirklich gesagt, das ist die Studie von, hat mir die Textpassage da rein kopiert, mit Datum, mit Autor, mit allem. Also er hat es mir wirklich belegt.
Das ist wieder der Taste, das Gefühl, wovon wir oft sprechen. Je öfter du GPT benutzt, desto mehr bekommst du irgendwann ein Gefühl dafür, was ist gerade komisch oder Bullshit und was ist wirklich sinnvoll, was er mir gibt und wie er es formuliert hat. Aber ich glaube, in 2 Jahren ist das alles hinfällig, weil dann wird es einfach wahrscheinlich funktionieren.
Ja, aber im Endeffekt ist AI halt ein hyperintelligentes Kleinkind.
Ja, so ungefähr.
Also macht, was du sagst, aber wenn du nicht sagst, kannst du mir bitte das mit Studien belegen, dann macht das auch nicht und sagt auch einfach, was du hören willst.
Ja, und du musst oft daran erinnern, dass es doch wieder so sein soll und nicht anders.
Bevor wir jetzt ins Business gehen, was glaubst du, AI, die Entwicklung? Viele sagen, AI ist die Büchse der Pandora. Wenn wir sie öffnen, entweder kommt ein riesen Tentakelmonster raus oder die Welt ist gerettet.
Kann beides sein. Ich weiß es nicht. Also
Ich glaube, AI ist nur ein Feature oder bald ist es nicht mal mehr ein Feature wie Strom oder Internet. Das war früher was ganz Neues und Besonderes und alle dachten, es wird alles verändern. Und jetzt ist das Internet ist ja normal. Das Internet ist ja jetzt gerade nicht, man wirbt ja nicht damit, bei uns hast du Internet. Sondern es baut ja alles auf dieser Basis auf. Genauso ist ja auch Strom nichts mehr, womit man wirbt. Und ich glaube, AI wird das Gleiche.
Ja, ich kann mir beide Sachen vorstellen. Also ich habe mir auch schon viele Interviews und so reingezogen zu diesen Themen und was passiert, wenn AI wirklich jetzt wie damals in der industriellen Revolution oder so Dinge übernimmt, die eigentlich vorher Menschen gemacht haben und so weiter. Ich glaube, auf der einen Seite kann man das gleiche Argument ziehen und sagen, damals haben dann halt die Leute aufgehört, an diese Tätigkeiten auszuführen, die Maschinen übernommen haben. Dafür haben sie höhere Arbeiten übernommen. Ist die Frage natürlich, was können jetzt Menschen zukünftig noch an höhere Arbeit übernehmen? Und ich glaube, der Konsens aktuell ist halt, dass selbst wenn die Ausführung von diesen komplexen Sachen von AI gemacht wird, dass trotzdem diese strategische Seite, diese Planungsseite, diese konzeptionelle, kreative Seite halt immer noch von Menschen ausgeführt werden muss. Genau, der Taste. Der Taste, über den wir oft sprechen, weil alles andere ist halt Ausführung. Aber was wird ausgeführt? Und klar kannst du das AI überlassen, aber was ist dann am Ende noch der Sinn
gibt's davon? Gibt es nicht diese komplett geisteskranke Theorie, dass dadurch jetzt auch dass diese Deepfakes immer krasser werden, dass das Internet irgendwann nur noch aus Fakes besteht und man nur noch Katzenvideos guckt, weil man nichts mehr glaubt, dass es überhaupt real ist.
Ja.
Hast du mir das erzählt?
Ich weiß, ich habe das auch gesehen. Kann sein, dass wir das gleiche Video gesehen haben oder wir drüber gesprochen haben. Aber ich glaube schon, es ist ja jetzt schon so. Also ich glaube, viele, die noch nicht so tief in den Themen drinstecken, die schauen täglich AI-Videos und wissen es gar nicht. Die denken, das ist real oder das ist, hat ein Mensch produziert. Und auch auf YouTube gibt es ja mittlerweile so viele AI-generierte Channel und so. Ich glaube, am Ende wird es halt ein Mix sein. Erstens, auch YouTube zum Beispiel hat Monetarisierung für AI-Videos ja schon abgeschaltet. Das heißt, da, wo keine Belohnung dafür ist, das zu erstellen, ist vielleicht auch, wenn das Geld fehlt, der Geldwert dahinter, wird es nicht so krass. Auf der anderen Seite gibt es auch staatliche Regulierungen, die dann taggen wollen, was AI generiert und was nicht und so. Aber das ist schon wieder alles so spekulativ. Also wir wissen es einfach nicht, was passiert. Man kann nur aktuell das Beste draus machen. Aber ich glaube, ich habe da auch schon mit jemandem mal drüber gesprochen. Wenn man mal früher gefragt hätte, zum gleichen Zeitpunkt, wie das Internet entstanden ist, was glaubst du, wird das Internet in den nächsten 10 Jahren alles verändern? So, das wird alle Jobs überflüssig machen, das wird alles viel ganz anders machen, die ganze Welt verändern. Wenn man mal trotzdem zurückschaut, so 10, 20 Jahre, die Menschen machen immer noch die gleichen Sachen. Die Menschen kaufen immer noch Lebensmittel, die Menschen haben immer noch Entertainment, was sie sich reinziehen wollen, die Menschen gehen immer noch arbeiten. Plus die Art und Weise hat sich ein bisschen verändert, aber das war's, verändert sich ja trotzdem grundlegend nicht. Das ist ja menschlich irgendwie verankert sozusagen. Das heißt, natürlich werden Dinge irgendwie effizienter und anders werden in den Medien oder den Arten, wie wir es umsetzen oder konsumieren, aber die Sache an sich wird gleich bleiben. Und ich glaube, am Ende sind die Menschen in 20 Jahren immer noch genau gleich. Also es ändert sich bloß die Art und Weise ein bisschen. Okay, aber lass uns mal ein bisschen zurückgehen zu den Use Cases wieder. Eine Sache, die ich sowohl privat sehr gerne nutze, als auch fürs Business, ist sich, ich habe das genannt, einen Rat der Weisen anzulegen. Weißt du, was ich damit meine?
Du hast gesagt, sag mir, was Hormozy, Seth Godin und Naval Ravikant sagen würden.
Genau, also du kannst ja auch so eine Art Projekte anlegen, GPT. Und was ich vor längerer Zeit schon mal gemacht habe, ich habe das irgendwo mal in einem Buch gelesen oder so, sich selbst gedanklich so einen Rat der Weisen anzulegen. Und das kann verschiedene Themen sein. Also rein fürs Business zum Beispiel gesehen, kann man sagen, okay, was sind so meine Idole oder Personen, denen ich sehr viel Wissen und Erfahrung zuschreibe, die aber auch öffentlich Content produzieren. Zum Beispiel Seth Godin, Alex Hormozy, keine Ahnung, Alex Becker ist bei mir noch drin, ganz verrückter Typ, aber ganz andere Sichtweise.
Der Mager?
Ja, ja, der ist super business-smart auf jeden Fall. Aber ganz andere Ansichten halt als zum Beispiel Seth Godin oder Hormozy von der Herangehensweise. Oder Gary Vee zum Beispiel. Weil ich finde, je unterschiedlicher die Charaktere, desto andere Blickwinkel bekommt man. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen einen Podcast starten, den nennen wir den Gameplan-Podcast. Auf was sollten wir uns fokussieren? Und dann, je nachdem, wer das ist, Seth Godin würde sagen, irgendwie, macht eine richtig geile Brand draus, macht Storytelling. Alex Hormozy würde sagen, wie könnt ihr das sinnvoll skalieren und monetarisieren? Was ist der
Business-Use-Case?
Genau, ballern, ballern. Gary Vee würde sagen, auch Content ist King, also so viel Content wie möglich. Und Alex Becker zum Beispiel würde sagen, okay, aber bau einen Funnel draus, dass die Leute extra auf den Funnel bringt, dann auf ein Video-Sales-Letter und dann denen was verkauft. Also es ist halt, je nachdem, wen du fragst, andere Antworten. Und wenn man sich so einen Rat der Weisen einbezieht, das kann man ja für alles machen. Das kannst du auch für Ernährung machen, das kannst du für Sport machen, so deine Top-Sportidole zum Beispiel. Oder einfach, weiß nicht, verrückte Persönlichkeiten, ob das jetzt Einstein ist oder so. Also du kriegst ja ganz lustige Sachen. Ich bin sogar so weit gegangen mal, und dass ich einfach mal wirklich verrückte Sachen gefragt habe, so, was würde eine Katze dazu sagen?
Und so, Junge, so wir komisch, müssen gleich das aber noch den Turn zu Amazon FBA kriegen, okay?
Das kannst du ja auch machen. Was würde eine Katze zu diesem Produkt sagen oder zu diesem USP? Und das Absurde ist, GPT bekommt das wirklich hin, dass da sinnvolle Sachen dabei rauskommen. Ja, also das kann ich wirklich jedem empfehlen, einfach so für sich mal zu überlegen, welche Person im entweder Unternehmerkontext oder für das private Thema finde ich interessant, und dann immer zu sagen, was würden diese Personen dazu sagen, und da einfach Fragen reinzuhauen. Richtig geil zum Reflektieren und so eine Meinung von Dritten zu bekommen. Ja, das finde ich geil.
Okay, ich fange jetzt direkt mal an mit Rumstenkern, weil ich immer sehr skeptisch bin gegenüber. Ja gut, es ist nur ChatGPT, also vielleicht gibt es da Sachen, die ich einfach noch nicht kenne, die besser sind, aber ich kann es jetzt nur an ChatGPT sagen. Ich finde, aktuell ist noch das Problem an, wie gesagt, ChatGPT, vielleicht gibt es andere, dass die Ergebnisse mir zu inkonsistent sind. Je intensiver man es benutzt, je länger man an einem Thema arbeitet, desto schlechter werden teilweise die Ergebnisse. Kleines Beispiel. Ich habe letztes Jahr für den MCRcast Report Analysen gemacht. Ich habe alle Nachrichten, die in Hackers jemals geschrieben wurden, wollte ich mal analysieren und clustern in Themen. So ist ja der MCRcast Report entstanden. So, und gefühlt musste ich andauernd, wenn ich die Datei neu hochgeladen habe, hat ChatGPT das nicht hingekriegt, irgendwie die Nachrichtenstempel, Zeitstempel auszulesen. So, und dann bin ich so weit gegangen, dass ich gesagt habe, okay, bitte finde mal heraus, warum du diesen Zeitstempel nicht erkennst. Dann notiere die Lösung und dann lass uns mal festhalten, wie diese Zeitstempel formatiert sind, damit du die beim nächsten Mal schneller erkennen kannst. Dann habe ich das kopiert, habe ein Dokument erstellt oder ChatGPT erstellen lassen und gesagt, das ist jetzt der Zeitstempel, die Zeitstempelerkennungsmethode. Hab dieses Dokument ins Projekt geladen, habe einen Tag später die Textdatei hochgeladen und gesagt, hey ChatGPT, hier ist die Datei, bitte verwende die Methode aus dem Dokument, die Zeitstempel-Lesemethode, und hat es trotzdem nicht hingekriegt. Da waren so viele Sachen, wo ich gedacht habe, Junge, ich kann einfach diesen Ergebnissen nicht vertrauen. Also ich muss so viele Korrekturschleifen machen. Und ich glaube, das Problem ist, ChatGPT ist gut darin zu denken, aber nicht gut darin zu machen. Weil, wenn man es jetzt mal irgendwie auf einer, keine Ahnung, Industrieebene sehen würde. Du hast bei Mercedes jemanden am Band. Weißt du, was er nicht machen soll? Denken. Der soll machen. Der soll diese Batterie jeden Tag 500 Mal gleich reinschrauben, die Schraube in die richtige Richtung drehen. Der soll nicht sagen, was wäre, wenn ich die Batterie mal andersrum reinschraube? Was würde dann passieren? Sollst du nicht machen. Du sollst nicht denken, du sollst machen. Und ChatGPT denkt. Ich habe das Gefühl, dass manchmal in Analyseprozessen dass du denkst, oh, vielleicht mache ich es jetzt mal so. Könnte ja besser sein. Weiß ich nicht. So, das heißt, mein größter Zweifel ist, dass egal wie gut du einen Prozess definierst, ChatGPT keine konstanten Ergebnisse liefert, weil es immer einen hinterfragenden und denkenden Prozess hat. Das kann gut sein und das kann schlecht sein, aber ich denke jetzt mal so ein bisschen aus der IT-Branche. Wenn ich eine Software schreibe, dann möchte ich, wenn ich einen definierten Input habe, einen definierten Output. Deswegen schreibe ich ja diesen Code, weil ich weiß, wie der Output zu sein hat. Eine AI kann gerne mit mir diskutieren, okay, was ist denn ein sinnvoller Output? Also ich habe schon über so Tabellendokumente mit ChatGPT geschrieben, so hey, was hast du für Ideen? Wie könnte man das berechnen? Wie könnte man den Wert genauer machen? Würdest du sagen, der Wert ist schon genau oder geht noch genauer? Und wo siehst du sozusagen den Break aus, es macht keinen Sinn, noch mehr Zeit zu investieren, weil das Ergebnis wird 1% besser, aber wir bräuchten 50% mehr Zeit. Und dann kommen da sehr interessante Gedankengänge raus. Aber sobald dann dieser Gedankengang abgeschlossen ist und der Output definiert ist, will ich keine Variabilität im Prozess und im Output. Und das macht ChatGPT, glaube ich, ungefragt. Deswegen ist Stand jetzt für mich ChatGPT ein reines Einmal-Analyse-Discovery-Kreativitätstool, wo ich einfach sage, nenne mir, hab folgende Ideen, gib mir mal einen Input und am Ende füge ich die Teile dann zusammen und definiere dann das Ergebnis. Aber ich würde niemals, also ChatGPT würde gefühlt niemals mir immer den gleichen Output bringen beim gleichen Prompt, sondern würde immer ein bisschen was anders machen, weil es halt selber denkt. Und das ist für mich aktuell das größte Problem, weswegen ChatGPT für mich nicht macht, sondern denkt. Also ich nutze es nur für Discovery, Produktrecherche, Marken ausarbeiten. Und auch da fehlt natürlich ChatGPT der Taste, aber ich will eigentlich, dass ChatGPT mir eine Auswahl von 50 Sachen gibt, damit ich herausfinde, welches das Beste ist. Weil das mache ich mit meinem Taste. Und das ist so, deswegen mag ich nicht, wenn man versucht, jeden scheiß Prozess mit ChatGPT zu automatisieren. Also ich finde nämlich, automatisieren ist nicht gut, sondern analysieren. Man kann sich ChatGPT zwar, Beispiel, Kundensupport. Du lädst da 1000 Tickets hoch und sagst, was sind die häufigsten Probleme? So, dann hast du ein geiles Cluster und hast so ein Einmalergebnis für eine Analyse. Aber ChatGPT zu schreiben, bitte, oder eine Connection machen, ChatGPT zu, keine Ahnung, Zendesk oder Amazon Sellers Support, bitte antworte immer nett auf die Antworten. Ich glaube, da würden zwischenzeitlich Sachen passieren, wo du denkst, Gott, warum habe ich das getan? Und selbst wenn du sagen würdest, bitte schreibe immer eine Antwort, Textbaustein A, Textbaustein B1, B2 oder B3 und am Ende Textbaustein C. Ich sag dir, nach einer Woche gibt's Textbaustein Z und X und T und da stehen Sachen drin, die nie definiert wurden, weil dieser Denkprozess das verändert hat. Das ist so, jetzt bin ich fertig mit rumstänkern. Jetzt
das darfst du meine Gedanken sortieren. Ich hatte zwischendurch sehr viele Ansätze, aber ich glaube nicht alle davon macht es überhaupt Sinn zu diskutieren. Also ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, wie man GPT oder AI aktuell nutzen kann und wofür es Sinn macht und wofür nicht. Weil viele sehen ja AI gerade so als das Allerheilmittel und ich muss alles jetzt auf AI-First umstellen. Wir sind eine AI-First-Company, sagen ja gerade viele. So alles, was wir machen können an Prozessen, versuchen wir erstmal mit AI zu machen, wenn es nicht klappt, dann mit dem Mitarbeiter. Und da ist sicherlich auch irgendwo eine Begründung da und ich bin mir sicher, in 2 Jahren über alles, was wir gerade reden, existieren diese Probleme, glaube ich, gar nicht mehr so, wie sie heute existieren. Ich glaube trotzdem, dass viele, und ich habe das vorher auch mit dir kurz in WhatsApp geschrieben, viele den Kern der Sache vergessen. Also viele versuchen diese Noise, die AI gerade erzeugt und diese FOMO, die dahinter steckt, so voll auszunutzen, da reinzujumpen und die hunderttausendsten Tools zu recherchieren und du kommst davon eines Tausendste und das ist einfach nur Beschäftigungstherapie und ja, vielleicht ist eine Funktion in deinem Laptop am Ende ein bisschen produktiver, aber wie lange hast du gebraucht, um das zu recherchieren, aufzusetzen und was hättest du in der Zeit machen können? Also okay, sorry Leute, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Nochmal neu. Also was ich eigentlich sagen will damit ist, nutzt GPT so, wie es eben als Datenaufbereitung, als Analyse-Tool Sinn macht. Konzentriere dich aber auf den Kern deiner Wertschöpfung. Und das ist in den meisten Fällen einfach Produkte zu erstellen, Product-Market-Fit zu finden, das Marketing als Psychologie auszuarbeiten. Auch das kann GPT aktuell nicht für dich übernehmen. Die Zielgruppe zu verstehen, die Reichweite zu generieren. Im Endeffekt das alles, was Unternehmertum im Kern ausmacht. Und dann nutzt gerne Tools dafür, wie GPT oder AI, aber versuch nicht, diesem Hype hinterherzulaufen, alles jetzt darüber zu machen und hab nicht Angst davor, dass andere dich abhängen, weil du kannst die Tools nutzen als Ergänzung, aber noch sind die Unternehmer vorne, die den Kern am besten machen.
Ich glaube, der allergrößte Hebel von AI aktuell ist die Kombination aus Discovery und unternehmerischem Taste. Wenn du ein Gefühl hast dafür, wo muss irgendwie die Company, das Projekt hin, was ist gerade wichtig, dann zu sagen, hey ChatGPT, folgendes Thema, da müssen wir dran arbeiten, das sagt mir mein unternehmerisches Gefühl, dass das jetzt wichtig ist oder basierend auf der Erfahrung, gib mir mal irgendwie 10 Optionen, wie ich das Thema angehen könnte. Dann siehst du die und vielleicht ist da einfach ein Ding, wo du sagst, das habe ich gesucht. Und dann kombiniert sich nämlich, dass du die Idee oder die Vorgehensweise genial findest und weißt, dass es auch noch die richtige Richtung ist. So ein bisschen, du weißt, der Kompass zeigt in die richtige Richtung, ChatGPT, stell mir mal 10 Autos vor. Und dann sagt ChatGPT, auf der Strecke würde ich vielleicht eher Motorrad fahren. Und dann sagst du, oh mein Gott, das ist ja so smart. Let's go. Die Richtung ist richtig und ich habe eine Idee bekommen für das richtige Fahrzeug. Und ja. Ich glaube, das ist aktuell nämlich der größte Hebel.
Es ist ein Katalysator für dein Business. Ja. Aber du brauchst immer noch generell das Fahrzeug, um es zu fahren.
Okay, nächste Woche Mittwoch, beziehungsweise jetzt nehmen wir den Podcast auf. Am Montag wird er online gehen und übermorgen machen wir dann bei uns bei MSEKAS im Level 3 Call, also für die Vollzeit-Seller und Unternehmer, die schon fortgeschrittenen sind, machen wir unseren AI-Call, wo jeder, oder was heißt jeder Hacker, jeder, der was zu zeigen hat, mal so ein ChatGPT oder AI-Use-Case präsentieren wird. Wenn du Bock hast, da mitzumachen, wenn du ehemaliger Hacker bist, schreib uns mal bei WhatsApp unter dieser YouTube-Folge oder unter diesem Podcast. Ist so ein kleiner WhatsApp-Me-Link, da kannst du mir einfach bei WhatsApp eine Nachricht schreiben. Also wenn du mal bei MSEKAS warst und nochmal Lust hast, den Testmonat bei uns zu machen, schreib mir mal eine WhatsApp-Nachricht. Oder auch so, wenn du noch nie bei MSEKAS warst und einfach mal neugierig bist, was wir so machen, kannst mir gerne mal bei WhatsApp schreiben. Dann tauschen wir uns mal aus. Vielleicht sogar rechtzeitig, weil nächste Woche Mittwoch ist unser AI-Call, der sehr lange, sehr gefordert war, gefragt war. Der wird bestimmt cool und bestimmt auch lang diesmal. Also ich denke, vielleicht, dass wir uns sogar eine Stunde extra blocken, falls wir es hinkriegen. Weil ich glaube, das Thema wird sehr ausführlich. Aber ja, ich würde sagen, wir machen nächste Woche dann direkt mal eine Follow-up-Folge zu dieser und sprechen mal so ein bisschen über die Ergebnisse aus dem Call, weil ich sehr gespannt bin, was da passieren wird. In diesem Sinne, mein lieber Marc, wünsche ich dir eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Ciao.